Ein Abteilungsleiter, der jahrzehntelang in seiner Firma tätig war, steht kurz vor seinem Renteneintritt. Ein bisschen wehmütig geht er in den Tagen vorher noch einmal durch seine Abteilung hindurch. Dabei stößt er auf eine offene Bürotür. Er wirft einen Blick hinein, sieht einen jungen Angestellten am Schreibtisch sitzen, einen Haufen Geld vor sich. Hauptsächlich Scheine, aber auch ein paar Münzen. Der Mitarbeiter ist gerade dabei, alles sorgfältig zu sortieren und zu notieren, welcher Betrag zusammengekommen ist. Etwas entsetzt tritt der Abteilungsleiter in das Büro ein und sagt: Junger Mann, ja, was tun Sie denn da? Wo kommt das ganze Geld her? Der Mitarbeiter will nicht sofort mit der Wahrheit herausrücken. Er druckst ein wenig herum, sagt aber dann doch: Wir haben alle zusammengelegt, die ganze Abteilung, um anlässlich Ihres Abschieds ein Riesenfest zu feiern. Der Abteilungsleiter ist gerührt. Eine Träne läuft ihm die Wange hinunter. Er ist einen Moment sprachlos. Dann stammelt er: Wie schön. Wann soll denn das Fest stattfinden? Verlegen schluckt der Mitarbeiter und sagt: Naja, sobald Sie weg sind. Nun hoffe ich natürlich nicht, dass ich euch als Gemeinde Ingolstadt hier auf vollkommen falsche Gedanken bringe mit diesem Witz. Sondern im Gegenteil, ich hoffe, dass es euch schwerfällt, euren Pastor Stefan gehen zu lassen. Ich hoffe, dass es euch traurig macht, euren Pastor gehen zu lassen. Immerhin wart ihr fast 8 Jahre gemeinsam unterwegs. Wenn ich mir das richtig gemerkt habe, dann waren es 7 Jahre und 242 Tage. Das ist eine lange Zeit, in der ihr viel erlebt habt. Hoffentlich viel Segensreiches, das euch den Abschied durchaus schwer macht. Weil es heute in gewisser Weise ja auch um Abschied nehmen geht, in einem offiziellen Rahmen, ist es mir auch nicht schwer gefallen, einen passenden Predigttext herauszufinden. Er passt sogar doppelt gut, weil wir uns in wenigen Tagen auch an dieses Ereignis erinnern werden. Ich hoffe, ich nehme dir die Predigt für nächsten Sonntag nicht weg, lieber Stefan. Es ist die Himmelfahrt unseres Herrn Jesus Christus. Ich lese uns aus Apostelgeschichte 1, zunächst die Verse 4 bis 5. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Zunächst einmal, vor 4 Wochen haben wir uns an Karfreitag und Ostern daran erinnert, was unser Herr Jesus Christus auf sich genommen hat, welches Opfer er gebracht, welchen Preis er bezahlt hat für jeden von uns, aus lauter Liebe zu dir und mir. Er ist ans Kreuz gegangen, er hat seinen Leib schänden lassen, sein teures Blut vergossen, er starb den schändlichen Tod eines Verbrechers, er wurde zum Fluch, so sagt es die Bibel, damit wir leben dürfen, frei von Schuld und Sünde. Genauso dankbar haben wir uns hoffentlich daran erinnert, dass unser Herr Jesus Christus nicht im Tod geblieben ist, sondern am 3. Tage auferstanden. Die Engel sagten das bereits den Frauen im Grab: Was sucht ihr denn den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Leider wurde die Auferstehung seit der Aufklärung immer wieder geleugnet. Einen traurigen Höhepunkt fand das Ganze für mich im vergangenen Jahrhundert, als Rudolf Bultmann und alle nach ihm, ein sehr bekannter Neutestamentler, behauptete, unser Herr Jesus sei lediglich in die Verkündigung hinein auferstanden. Das heißt, überall da, wo der Name Jesu fällt, überall da, wo man von ihm erzählt, überall da lebt er weiter. Nicht in Wirklichkeit zwar, aber immerhin in den Predigten, die wir halten. In etwa so wie ein Verstorbener, der in den Erinnerungen seiner Angehörigen weiter existiert. Ehrlich gesagt, ich sage euch das ganz frei und direkt heraus, ich halte das für einen schwachen, ja sogar ganz erbärmlichen Trost. Schon der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 15, ist Christus nicht von den Toten auferstanden? So ist unser Glaube sinnlos. Und wir sind die bedauernswertesten aller Menschen. Wenn die Auferstehung tatsächlich nur ein Bild sein sollte, eine Metapher, wenn sie nur eine rein psychologische Bedeutung haben sollte, nun, warum sind wir dann hier? Mal etwas salopp formuliert, wir könnten uns diese Zeit sparen, jeden Sonntag. Es wäre völlig sinnlos in Ewigkeit. Gott sei Dank sagt die Bibel sehr deutlich, dass unser Herr Jesus Christus leibhaftig auferstanden ist. Er ist 40 Tage hindurch nach seiner Auferstehung seinen Jüngern erschienen. Er hat mit ihnen gegessen und getrunken. Er hat sie im Wort unterwiesen. Er war mit ihnen unterwegs. Er ist auch nicht nur einzelnen erschienen. Das könnte man noch für eine Halluzination halten, zugegeben. Aber er ist ja ganzen Gruppen erschienen. Den Frauen, den Aposteln. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, Vers 6 von über 500 Brüdern zugleich. Und das kann wohl kaum eine Halluzination gewesen sein. Jeder Psychologe heute wird uns das bestätigen. 500 Menschen zugleich können niemals ein und dieselbe Halluzination haben. Steigen wir damit wieder ein. In den Text kurz vor seiner Himmelfahrt liegt Jesus noch einmal mit seinen Jüngern zu Tisch. Ich stelle mir vor, wie er noch einmal das Brot bricht, wie er dafür dankt, diese Gemeinschaft mit seinen Jüngern genießt. In diesem Zusammenhang gibt er ihnen die Anweisung, bleibt in Jerusalem, denn in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt. Dann, so legt es zumindest der weitere Verlauf des Bibelabschnitts nahe, machen sie sich gemeinsam auf den Weg hin zum Ort der Himmelfahrt. Wir erfahren in den weiteren Versen, dass dieser Ort etwa einen Sabbatweg entfernt war. Das entspricht ungefähr 1 Kilometer. Dort angekommen geschieht Folgendes, die Verse 6 und 7. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Hier erfahren wir, dass die Jünger das offensichtlich bewegt hat, was Jesus während des Essens zu ihnen gesagt hat. Sie haben darüber nachgedacht in diesen 10, 15 Minuten, in denen sie auf dem Weg waren, je nach Schrittgeschwindigkeit. Und dort angekommen fragen sie Jesus: Bedeutet das, Meister, dass du nun das Reich für Israel wieder aufrichten wirst? Das ist übrigens keine zusammenhanglose Frage. Ganz im Gegenteil, sie passt an dieser Stelle sehr gut, denn die Jünger, sie kannten die Heilige Schrift. Sie kannten die prophetischen Voraussagen. Joel schreibt es beispielsweise ganz deutlich: Am Ende der Zeit, da wird es geschehen, dass der Heilige Geist ausgegossen werden wird über alles Fleisch. Über die Jungen, die Alten, die Männer, die Frauen, die Knechte, die Mägde. Sie werden Erscheinungen haben, Gesichter sehen, Träume. Sie kannten diese Verheißungen und sie ersehnten zugleich dieses messianische Friedensreich. Das war ihr Wunsch, ihre Hoffnung. Also fragen sie Jesus: Wird das so kommen? Die Antwort Jesu ist ernüchternd. Er sagt: Es gebührt euch nicht, diesen Zeitpunkt zu wissen. Schon in Matthäus 24, Vers 36 sagt Jesus: Nicht einmal der Sohn kenne diesen Zeitpunkt. Auch die Engel im Himmel nicht. Einzig und allein der Vater selbst. Das darf uns aber auch ermutigen und vor allem entlasten. Was meine ich damit? Es ist immer wieder vorgekommen, dass einzelne oder ganze Gruppen versucht haben, den Zeitpunkt vorauszuberechnen, wann Jesus Christus wiederkommen würde. Das ist müßig. Es hat keinen Sinn. Nur der Vater kennt den Zeitpunkt. Es ist vergeudete Zeit sozusagen, vergeudete Kraft, die wir ganz anders investieren sollten und investieren dürften. Und genau dazu komme ich jetzt mit den Versen 8 und 9. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Beim Lesen dieser Verse musste ich zunächst einmal daran denken: Lieber Stefan, mein Herr Jesus, vergebe es mir, wenn das ein wenig blasphemisch klingt, wie es wäre, wenn du eigentlich heute vor unseren Augen emporgehoben werden würdest in den Himmel. Daran musste ich denken. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil der Text es auch ein wenig hergibt. Es gibt ja nur ganz wenige biblische Persönlichkeiten, denen eine solche Ehre zuteil wurde. Wir lesen in 1. Mose 5 von Henoch, wir lesen in 2. Könige 2 vom Propheten Elia, der vor den Augen seines Schülers Elisa auf einem feurigen Wagen gezogen von feurigen Rossen in den Himmel auffährt. So sehr ich dir diese Ehre gönnen würde, und ich meine das wirklich, ich würde dir das gönnen von ganzem Herzen, so sehr hoffe ich doch, dass es nicht geschieht. Und ich will dir auch sagen, warum. Weil du bei einem unserer Gespräche gesagt hast, wie gerne du Opa seist. Und ich glaube dir das sofort. Ich glaube, dass du ein ganz fantastischer Opa bist. Und von daher wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du noch viele, viele schöne Jahre in Gesundheit und Lebensfreude hast, vor dir hast, mit deiner Familie, an der Seite deiner Frau, deinen Töchtern, deinen Schwiegersöhnen, deinen Enkelkindern. Ich wünsche dir das von ganzem Herzen. Und ich sage das an dieser Stelle nicht nur, weil man das zu so einem offiziellen Anlass eben sagt, sondern weil ich es wirklich so meine, als Freund und Bruder in unserem Herrn Jesus Christus. Etwas anderes ist mir aufgefallen beim Lesen dieser Verse, nämlich die Frage, warum wird uns erst an solchen Tagen wie heute bewusst, was Abschied zu nehmen eigentlich bedeutet? Denn es ist doch so, jeder von uns nimmt jeden Tag mehrfach Abschied. Abschiede sind für uns schon so alltäglich geworden, dass wir sie überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Eine steile These, aber ich glaube, es stimmt. Momentan arbeiten vielleicht manche von uns im Homeoffice, das hat ja auch Vorteile, aber in der Regel verlassen wir früh morgens unser Zuhause und fahren an unsere jeweilige Arbeitsstelle. Vorher verabschieden wir uns hoffentlich von unserem Ehepartner und unseren Kindern. Wir verabschieden uns von unseren Kindern, wenn wir sie in den Kindergarten bringen oder zur Schule. Wir verabschieden uns von ihnen, wenn wir sie zum Musikunterricht fahren oder zum Fußballtraining, Volleyball, Tennis, was auch immer. Wir verabschieden uns von der freundlichen Kassiererin am Supermarkt. Wir verabschieden uns am Telefon von unseren Eltern, Großeltern oder Freunden. Wir verabschieden uns von unseren Nachbarn, nachdem wir mit ihnen über den Gartenzaun hinweg geredet haben. So oft verabschieden wir uns, ohne wirklich zu realisieren, was ein Abschied eigentlich bedeutet, nämlich, dass danach im Grunde nichts mehr so sein könnte wie bisher. Das ist die Eigenschaft eines Abschieds, dass es im Grunde nicht mehr so sein könnte, wie es bisher war. Das realisieren nun auch die Jünger. Darüber werden sie traurig. Das macht sie betroffen. Aus dem Johannesevangelium erfahren wir, dass die Jünger mindestens 2 Jahre mit ihrem Herrn Jesus unterwegs waren. In dieser Zeit haben sie so vieles erlebt, so vieles gesehen. Sie haben Jesu vollmächtige Predigten gehört auf dem Berg oder quer durch die Synagogen des ganzen Landes. Sie haben Zeichen und Wunder gesehen, und zwar was für welche. Sie haben gesehen, wie Blinde ihre Augen wieder auftaten. Sie haben gesehen, wie Lahme wieder gehen konnten. Wie sie voller Freude herumsprangen und tanzten vor dem Angesicht des lebendigen Gottes. Sie haben gesehen, wie Stumme ihren Mund öffneten und Loblieder sangen vor Freude. Sie haben gesehen, wie Tauben die Ohren geöffnet wurden und diese wieder das Vogelgezwitscher, das Hundegebell, die Stimmen ihrer Liebsten hören konnten. Die Jünger haben gesehen, wie Menschen frei wurden von dämonischen Belastungen. Die Macht Gottes hautnah, jahrelang, Tag und Nacht waren sie mit Jesus zusammen. Jetzt soll das alles enden? Vorbei sein? Endgültig? Kaum zu fassen. Traurig macht sie das, Verzweiflung steigt in ihnen hoch. Doch das Schöne ist, Jesus bekräftigt noch einmal, ihr seid nicht allein. Jesus sagt, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein, angefangen hier in Jerusalem, über ganz Judäa, Samarien bis hin an die Enden der ganzen Welt. Das bedeutet, seid nicht traurig, ich lasse euch nicht allein zurück. Schon im Johannesevangelium hatte Jesus das angekündigt, den Beistand, den Tröster, den Geist der Wahrheit, der die Jünger an alles erinnern werde, was Jesus sie gelehrt hatte. Hier bekräftigt er es noch einmal. Ihr seid nicht allein. Ich bin bei euch, vielleicht sogar noch näher und intensiver als jemals zuvor. Denn ab sofort, sobald ihr mit dem Heiligen Geist ausgefüllt seid, lebe ich in euch. Näher und intensiver geht eine Gottesbeziehung überhaupt nicht, als dass Jesus durch seinen Geist in uns lebt, in dir und mir. Das gilt auch heute Morgen. Und der Auftrag, der gilt auch noch. Dieser Auftrag, den Jesus hier gegeben hat zu Beginn der Apostelgeschichte, der hat sich nicht geändert bis heute. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und das gilt also auch für euch als Gemeinde Ingolstadt, die ihr ab sofort zunächst mit einem Pastor auskommen müsst, anstatt wie bisher mit 2. Der Auftrag ist der gleiche geblieben, nämlich Zeugen zu sein für Jesus Christus. Dieser Auftrag gilt seit jeher für Gemeinden mit Pastor, genauso wie für Gemeinden ohne Pastor. Der Auftrag gilt für kleine Gemeinden, genauso wie für große Gemeinden. Dieser Auftrag gilt, und es ist das Wichtigste, was wir überhaupt tun können, unseren Herrn Jesus Christus zu verkündigen. Und lieber Stefan, daraus kann ich dich heute auch nicht entlassen. Ich werde dich entpflichten aus dem Dienst in einer Ortsgemeinde. Hier hast du deine Pflicht getan, treu, liebevoll, gewissenhaft. Aber auch für dich gilt, du wirst Zeit deines Lebens Zeuge bleiben für deinen Herrn Jesus Christus. Das ist das Wichtigste von allen. Das kann auf unterschiedlichen Wegen geschehen, auch durch Taten. Praktisch gelebte Nächstenliebe ist ungemein wichtig. Was immer wir tun könnten in unserer Gesellschaft, das sollten wir tun. Aber genauso sage ich, es geht niemals ohne die Verkündigung. Der Apostel Paulus sagt in Römer 10, Vers 17, der Glaube, er kommt durch die Predigt. Ich formuliere es an dieser Stelle etwas überspitzt, etwas provokant auf die Gefahr hin, dass sie mich nach diesem Gottesdienst wutentbrannt zur Stadt hinausjagt. Jesus sagt an dieser Stelle nicht, ihr werdet Zeugen sein für den Umweltschutz. So wichtig das ist, überhaupt keine Frage. Bewahrung der Schöpfung ist uns aufgetragen. Aber Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Jesus sagt an dieser Stelle auch nicht, ihr werdet Zeugen sein für eine gerechtere Verteilung der Ressourcen überall auf der Welt. So wichtig das ist, überhaupt keine Frage. Aber Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Um ein aktuelles Beispiel zu wählen, er sagt auch nicht, ihr werdet Zeugen sein für eine gerechtere Verteilung des Corona-Impfstoffs. So wichtig das ist. Aber Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Das bedeutet, die Menschen müssen diese wunderbare Botschaft hören, das Evangelium Jesu Christi. Sie müssen hören, dass einer gekommen ist, Gott selbst in Menschengestalt, der sie freisetzen kann, frei machen kann von den Bindungen ihres Lebens, der ihnen die Schuldenlast von ihren Schultern nehmen kann. Jesus Christus ist gekommen, um genau das zu tun für jeden, der dieses Geschenk von Golgatha annimmt. Und das müssen die Menschen hören, zunächst einmal hören, dass sie es überhaupt annehmen können. Es gibt so viele Menschen, die leiden unter einem schlechten Gewissen, die leiden unter ihrer Schuld. Ihr glaubt gar nicht, was man alles so in der Seelsorge hört. Und da ist es wunderbar, dass wir genau diese Botschaft hineinsprechen können, mitten hinein in all das Unfertige, in all das Schamvolle, in all das Bruchstückhafte des menschlichen Lebens. Jesus Christus ist genau dafür gekommen, dass du frei werden kannst von deiner Schuld. Dass du nachts wieder ruhig schlafen kannst. Dafür ist Jesus Christus gekommen. Und er hat die dreckigsten und schlimmsten Sünden bezahlt, die wir uns überhaupt vorstellen können. Für jeden von uns. Und das müssen die Menschen hören. Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 8, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und in Kapitel 14, Vers 6, da konkretisiert er das, indem er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Unser Herr Jesus Christus selbst ist die Wahrheit. Das heißt, wir werden die Wahrheit niemals in irgendeiner wissenschaftlichen Abhandlung lesen können. Wir werden sie niemals in irgendeiner TV-Dokumentation im Fernsehen sehen, denn Jesus Christus ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist eine Person. Und er lebt heute noch. Und er möchte auch in dein Leben hineinkommen. Er möchte dich erfüllen durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Und die Menschen hier in Ingolstadt und die Menschen in der Region, die Menschen in Waldkraiburg. Das ist sein Wunsch bis heute. Und dafür müssen die Menschen hören von dieser Liebe Gottes zu ihnen. Noch einmal, wo immer wir praktisch helfen können, tun wir das. Aber vergessen wir niemals, die Verkündigung, Zeugnis abzulegen für unseren Herrn Jesus. Wir sind die Stadt auf dem Berg. Und als solche, da können wir nicht verborgen bleiben. Man sieht eine solche Stadt weithin. Wir sind das Licht der Welt. Das stellt man nicht unter den Scheffel. Das bringt man so im Raum an, dass es den gesamten Raum hell erleuchtet. Dass es bis in die dunkelsten Ecken dringt, bis in die kleinsten Ritzen hinein. Wir sind das Salz der Erde. Und wir haben die beste, wertvollste, wichtigste, kraftvollste Botschaft, die es gibt, die es jemals gab, die es jemals geben wird. Dass Jesus Christus lebt und uns unsere Schuld vergeben hat. Gelobt sei Gott dafür. Die Verse 10 und 11. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Die Jünger stehen da. Der Herr Jesus wird auf den Wolken des Himmels aufgenommen, sie blicken ihm nach, sehnsuchtsvoll. Manchen laufen die Tränen über die Wangen, andere sind auf ihre Knie gefallen, haben ihre Hände erhoben. Sie wollen Jesus so lange wie möglich im Blick behalten. Doch mitten hinein in diese Situation treten zwei Männer, Engel, vielleicht sogar dieselben, die bereits am Grab waren. Und sie sagen, etwas salopp formuliert in meinen eigenen Worten, ihr Männer, also wirklich, was steht ihr da müßig herum? Dieser Jesus, der gerade vor euren Augen emporgehoben wurde, er wird genauso wiederkommen. Und jetzt macht euch an die Arbeit. Das gilt. Unser Herr Jesus Christus ist nicht nur gestorben, er ist nicht nur auferstanden, er ist nicht nur aufgefahren in den Himmel, er wird wiederkommen von dort am vorausbestimmten Tag. Er wird wiederkommen in großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels. Er wird wiederkommen, um zu richten die Lebenden und die Toten. Hier ist die Bibel ganz eindeutig. Er wird wiederkommen, er, dem alle Macht gegeben ist, alle Gewalt, jedes Recht im Himmel und auf Erden. Er, so sagt es der Hebräerbrief, er habe den Himmel durchschritten, die Himmel sogar in der Mehrzahl. Das bedeutet, kein Raum in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt ist vor ihm verschlossen geblieben. Jede Tür ist ihm geöffnet, denn durch ihn ist ja auch überhaupt erst alles ins Sein gerufen worden. Kolosser 1, Vers 16. Alles, was wir sehen und was wir nicht sehen, ist gemacht durch Jesus. Gut, die Autobahnen sind menschengemacht. Aber ihr wisst, was ich meine. Und in dieser Macht, die ihm verliehen ist, wird er wiederkommen. Und bis dahin mache ich uns Mut, nehmen wir unseren Auftrag wahr. Kauft die Zeit aus, schreibt Paulus. Nutzt die Zeit. Und ich mache uns Mut, als Gemeinden, aber auch als Einzelpersonen, dass wir uns vom Heiligen Geist Gelegenheiten schenken lassen, aufs Herz legen lassen, wo wir Zeugnis sein können für Jesus. Die Jünger kehren nach Jerusalem zurück, sie gehen in das Obergemach, in dem sie sich aufzuhalten pflegten, und dort gehen sie ins Gebet. Und das möchte ich uns auch ganz praktisch mitgeben für die kommende Woche, dass wir Menschen ins Gebet nehmen, ganz intensiv. Und ich bin sicher, jeder von euch hat jemanden im Kopf, für den er ganz intensiv beten könnte. Beten wir dafür, dass unser Herr die Herzen der Menschen, mit denen wir es zu tun bekommen, vorbereitet. Dass die Botschaft, die wir ihnen verkündigen, auf fruchtbaren Herzensboden fällt. Dass die Menschen aufwachen aus ihrer Lethargie heraus, wenn sie das hören, die gute Nachricht, dass Jesus Christus für sie gekommen ist, dass Jesus Christus auch ihr Leben neu machen und erfüllen möchte. Und vertrauen wir auf den Heiligen Geist, der in uns lebt, der uns begabt hat. Und nutzen wir auch die Begabungen, die er in uns angelegt hat, die er uns geschenkt hat. Darum bitte ich uns, dass wir Zeugen bleiben für unseren Herrn Jesus Christus. Wir wissen nicht, wie lange noch. Hoffentlich kommt unser Herr Jesus bald, das denke ich mir sehr oft. Aber diese Zeit, bis er kommt, die möchte ich nutzen. Zu seiner Ehre und dass noch möglichst viele Menschen hören von ihm und seiner Liebe. Willst du die Zeit auch nutzen? Gelobt sei Gott. Amen.